Es ist offiziell Starship Flug 11 in der Woche vom 13. Oktober. Neue Boosterlandung und Oberstufe diesmal auf Abwägen. Megakran rollt nach Florida. Pad 39A startet bald ins Starship-Zeitalter. Kommen hier die Space Marines raus. Inversion Space mit Militärlogistik. New Glenn kurz vor Start Nummer 2. Blue Origin feuert schon mal die Mondtriebwerke. US-Haushaltsstreit. 15.000 NASA-Mitarbeiter beurlaubt. Was ist mit dem Artemis 2-Start? Die ESA will zur Ozeanwelt Enceladus und vergibt 40 Millionen Euro für italienisches Mini-Starship. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space-Update auf Deutsch. SpaceX schickt das aktuelle Starship in Version 2 ein letztes Mal ins Rennen. Das offizielle Startdatum steht. Flug 11 soll laut SpaceX am 13. Oktober von der Starbase in Texas abheben. Bei uns ist dann schon Dienstag, der 14. Oktober. Das Startfenster öffnet sich um 1.15 Uhr nachts nach unserer mitteleuropäischen Sommerzeit. Jetzt auf Flug 11 nochmal alles an Learnings aus Version 2 rausholen und so plant SpaceX eine ganze Reihe an neuer Testziele. Der Fokus liegt dabei sowohl auf dem Super Heavy Booster als auch auf der Oberstufe. Besonders spannend ist das neue Landemanöver der Super Heavy Air Stufe. Zum ersten Mal soll ein dreiphasiger Landing Burn demonstriert werden. Zunächst zünden 13 Raptor Triebwerke, gefolgt dann von einer Umschaltung auf 5 Triebwerke für die Feinsteuerung. Diese Phase bislang mit nur 3 Triebwerken durchgeführt soll für mehr Redundanz sorgen, bevor dann schließlich 3 zentrale Triebwerke für den letzten Bremsimpuls zuständig sind. Abgesehen davon, dass ein Abbremsen mit mehr Triebwerken und mehr Schub effizienter ist als mit weniger Triebwerken, ist Ziel laut SpaceX, das dynamische Verhalten des Boosters bei Echtzeitabschaltung zu erfassen. Ein entscheidender Baustein für künftige Rückflüge zur Starbase laut SpaceX. Apropos Rückflug, der Booster dieses Flugtests, der wurde von SpaceX ja bereits auf Flug 8 eingesetzt und wird mit 24 flugerprobten Raptor-Triebwerken dann starten. Der Booster wird dann erneut nicht in der Starbase direkt landen, sondern zielt auf einen Punkt vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Flugbahn der Oberstufe wird dann vor allem im finalen Abstieg interessant. SpaceX schreibt, dass künftig die Oberstufen zur Starbase eine Kurve fliegen werden, weswegen auf diesem Flug dieses Manöver getestet wird. Die Landung, die soll dann erneut mit Wasserung im Indischen Ozean erfolgen. Weitere Ziele für die Oberstufe auf diesem Flug sind bereits bekannt aus den letzten 4 Flügen der Version 2 Oberstufen. Neben dem erneuten Zünden eines Raptors im Orbit sollen erneut 8 Starlink-Dummies ausgesetzt werden, ein Test für das künftige Nutzlastsystem. Das große Fragezeichen für die schnelle, vollständige Wiederverwendung bleibt ja der Hitzeschild. An mehreren Stellen wurden diesmal auch gezielt Hitzschutzkacheln entfernt, um zu analysieren, wie sich ungeschützte Bereiche beim Wiedereintritt verhalten. Das soll die kommenden Generationen von Oberstufen robuster machen und Wartungsaufwand verringern. Der Start der nächsten Starship Generation 3, aktuell ja noch für Ende des Jahres angekündigt, wird vermutlich erst Anfang 2026 erfolgen. Für Starship-Flüge der Version 3 zwingend erforderlich das neue Pad 2. SpaceX treibt mit Hochdruck die Inbetriebnahme seines zweiten Starship-Startplatzes an der Starbase voran. Im Zentrum steht das neue Deluge-Wassersystem zur Dämpfung von Hitze und Lärm bei Raketenstarts. Beobachter wurden Anfang September von ersten Tests überrascht. Seitdem gibt es fast täglich weitere Durchläufe. Ein neues Rückführungssystem mit Sumpfpumpen im Flammengraben erlaubt das Wiederverwenden des Testwassers. Ein Vorteil, der auch schnelle Wiederstarts nach Startabbrüchen ermöglichen soll. Ja, nasse Angelegenheit aktuell in der Starbase. Während ich das hier aufnehme, habe ich ganz penetrant Christina Aguilera mit At the Star Wars im Ohr. Ich hatte schon berichtet, Starship starts zukünftig auch von Florida. Am Kennedy Space Center, da verdichten sich die Anzeichen für den Aufbau eines vollwertigen Starship-Startkomplexes. Gleich mehrere Schwerlasttransporte brachten Ende September Komponenten eines gigantischen LR-13000-Krans nach Florida. Der Kran wird benötigt, um das Orbital Launch Mount 3, kurz ULM-3, auf der legendären Startrampe Pad 39A zu errichten. Am 27. September wurden 2 massive Flammenabweiser in die Startgrube eingesetzt. Doch nicht nur die Startrampe wird nach Jahren weitergebaut, nur wenige Kilometer entfernt arbeitet man mit Tempo an einer neuen Starship-Fabrik. Die sogenannte Florida Giga Bay, die soll künftig Raketensegmente direkt vor Ort fertigen. Innerhalb weniger Tage wuchs da die erste tragende Wand in die Höhe. Noch vor 2 Wochen war an dieser Stelle nichts zu sehen. Jetzt entsteht hier die zweite Star Factory. Hier ein Shoutout für einen treuen Senkrechtstarter-Sponsor. Ich mache ja schon eine ganze Weile Werbung für NordVPN und viele von euch nutzen es ja auch schon. Aber ich merke immer wieder, viele fragen sich trotzdem noch, wofür man eigentlich so ein VPN braucht. Also anschneiden, hier kommen die häufigsten Gründe, warum sich Leute für NordVPN entscheiden. Wenn ich das überzeugt, bekommst du ja mit meinem NordVPN-Deal ordentlich Rabatt. Ein ganz klassischer Fall für den VPN-Tunnel ist Sicherheit und Privatsphäre. Wenn du im Café oder am Flughafen ins WLAN gehst, Glückwunsch, du bist ein leichtes Ziel. NordVPN verschlüsselt deine Verbindung, versteckt deine IP und schützt dich vor neugierigen Blicken. Willst du wirklich, dass dein Internetanbieter jede Seite kennt, die du aufrufst? Manche Anbieter drosseln auch Streaming oder Gaming. Mit NordVPN umgehst du das. Ein weiterer Anwendungsfall ist die Freiheit im Netz. Du willst Serien aus den USA schauen oder YouTube ohne dieses Video in deinem Land nicht verfügbar sehen? Geht klar, einfach mit einem Klick den Standort ändern und streame wie ein Weltbürger. Für mich als Journalist auch wichtig, anonymes Recherchieren im Ausland. Aber die Liste an VPN-Anwendungsfällen, die ist noch viel länger. Hol dir meinen exklusiven NordVPN-Deal plus 4 Bonusmonate. Das Ganze kannst du ganz risikofrei mit der Geld-zurück-Garantie testen. In den USA hat der Haushaltsstreit einen Regierungsstillstand ausgelöst. Bei der NASA wurden deshalb mehr als 15.000 der insgesamt etwa 18.000 Angestellten in den Zwangsurlaub geschickt. Nur 3.100 dürfen weiterarbeiten. Das betrifft vor allem Missionen, bei denen Menschenleben gefährdet werden oder sicherheitskritische Systeme laufen müssen. Eine Ausnahme gilt für Artemis. Das Programm wurde als präsidiale Priorität eingestuft. Die Arbeiten an Artemis 2 dürfen also weitergehen. Der Start ist frühestens für den 5. Februar 2026 geplant. Ein klares Signal auch in Richtung China. Fast alle anderen NASA-Bereiche sind dagegen gestoppt. Forschung, Technologietransfer, Öffentlichkeitsarbeit, alles pausiert. Sogar Rücklagen dürfen nur noch für Präsidentenprojekte genutzt werden. Hält der Shutdown lange an, könnte selbst das Artemis-Programm darunter leiden. Fun Fact zu Artemis. Die Tankdome für das SLS, die kommen aus Deutschland und zwar von MT Aerospace. Jetzt gibt's einen neuen Großauftrag. Die Ariane Group hat bei MT Aerospace zentrale Komponenten für 27 weitere Ariane 6 Raketen bestellt. Das betrifft die Flüge 16 bis 42. Damit startet die industrielle Hochlaufphase. MT Aerospace liefert rund 10% der Ariane Rakete. Dazu gehören Teile für Ober- und Zentralstufe des Vulcan-Triebwerksbereichs und der Feststoffbooster. Parallel läuft ein Upgrade-Projekt Phobos, das ist eine Oberstufe mit Kohlefasertanks, die soll die Ariane 6 leichter und günstiger machen. Ab 2026 soll die Block 2-Variante der Ariane 6 dann mit dieser Stufe fliegen. Die ESA hat den Vega-Hersteller Avio mit einer spannenden Aufgabe betraut. Für 40 Millionen Euro soll Avio eine wiederverwendbare Oberstufe entwickeln. Ein Mini-Starship, das in den Orbit fliegt, zurückkehrt und wieder starten kann. Die aktuelle Phase des Projekts umfasst die Definition der Systemanforderungen, Bodensysteme und ein erstes Design. Erste Bilder erinnern doch stark an SpaceX Starship mit Flaps und Methalox-Antrieb. Avio bringt dabei Erfahrungen aus Vega E und Space Rider mit. In 2 Jahren soll ein Demonstrator fertig sein. Die ESA sieht das Projekt als Meilenstein und Antwort auf China, das mit der Langen Marsch 9 ja ebenfalls in Richtung Starship Design geht. Das US-Startup Inversion Space hat ARC vorgestellt, ein Lieferfahrzeug aus dem Orbit. ARC soll Fracht in weniger als einer Stunde an jeden Ort der Welt bringen. Die Kapsel, die wartet in niedriger Umlaufbahn, tritt bei Bedarf in die Atmosphäre ein und landet mit einem steuerbaren Fallschirm. Sie ist für extreme Wiedereintrittsbedingungen gebaut mit einem Flugcomputer, KI-Navigation und einem neuen Hitzeschutzsystem, entwickelt mit der NASA zusammen. Der Einsatz soll vor allem militärischer Art sein, etwa für Krisen- und Katastrophengebiete. Langfristig will Inversion ein komplettes Logistiknetz im All aufbauen. Der Erstflug ist für 2026 geplant. Wenn ich mir einen Ort im Sonnensystem aussuchen dürfte, an dem ich nach Leben suchen darf, dann wäre es im Ozean des Saturnmonds Enceladus. Genau dahin möchte auch die ESA. Grund sind neue Analysen alter Cassini-Daten. Cassini, das war eine NASA-Raumsonde zur Erforschung des Planeten Saturns und seiner Monde, mit dabei auch Huygens, eine Landekapsel der ESA. 2008 hatte Cassini Eispartikel eingesammelt, die aus den Fontänen von Enceladus geschleudert wurden. Jetzt haben Forscher darin bislang unbekannte organische Moleküle entdeckt, darunter Ester, Alkane, Äther sowie Stickstoff- und Sauerstoffverbindungen. Alles Bausteine für das Leben, so wie wir es kennen. Der Nachweis zeigt, die Stoffe entstehen direkt im Ozean unter der Eiskruste, nicht erst im Weltraum. Wie abgefahren wäre es, wenn wir dort Leben finden? Ob Enceladus eine Oase für Leben ist, das bleibt offen. Blue Origin will auf jeden Fall an einer Oase am Mond arbeiten. Projekt Oasis 1, Ziel die Erkundung und Nutzung von Mondressourcen. Im Mittelpunkt stehen hochauflösende Karten von Wassereis, Helium-3, seltenen Erden und weiteren Rohstoffen. Diese könnten in Zukunft direkt vor Ort zur Treibstoffenergie oder Baumaterial verarbeitet werden. Ich hatte schon darüber berichtet, mit Blue Alchemist will Blue Origin mondreguliert in Sauerstoff- und Solarpaneele und Stromleitungen verwandeln. Das soll nicht nur die Kosten für Tiefraummissionen senken, sondern auch den Weg zur dauerhaften Mondbasis ebnen, inklusive strategischer Rohstoffsicherung. Passend dazu hat NASA-Interimschef Sean Duffy auf dem Internationalen Astronautical Congress in Sydney eine kühne Vision vorgestellt. In nur 10 Jahren soll eine dauerhaft bewohnte Siedlung auf dem Mond entstehen. Herzstück ein neu entwickelter Nuklearreaktor als Energiequelle. Die NASA hat dafür bereits eine Ausschreibung gestartet und sucht Partner aus der Industrie. Duffy sieht die Mondkolonie als logischen nächsten Schritt. Gleichzeitig bekräftigt er die Marspläne. In 10 Jahren wolle man am Rand der ersten Marslandung stehen. Bei der Verwirklichung der Mondpläne helfen möchte Blue Origin. Es läuft die heiße Testphase des BE-7-Triebwerks für die Mondlandung im Artemis-Programm. Das mit Wasserstoff befeuerte BE-7, das wird derzeit im Flugkonfigurationszustand getestet. Laut CEO Dave Limp zündet Blue das Triebwerk derzeit 5-mal täglich. Diese Tests, die markieren einen wichtigen Abschnitt auf dem Weg zur Mondlandung mit Crew. Mit einem Post präsentierte Blue Origin CEO Dave Limp auch den aktuellen Stand des zweiten New Glenn Boosters. Er denkt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Booster diesmal landen wird, wäre deutlich besser als 3720 zu 1. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wo die Zahl 3720 zu 1 herkommt. Der New Glenn Booster, der sei nun komplett montiert, inklusive beider aerodynamischer Strakes, und die Installation der 7 BE-4-Triebwerke sei im vollen Gange. Der zweite Start der New Glenn ist ja mit Nutzlast für den Mars aktuell noch für November geplant. New Glenn Raketenstart dann hoffentlich im November, aber wir hatten natürlich diese Woche schon Raketenstarts. Am Montag, 29. September, da startete SpaceX von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien mit einer Falcon 9 weitere Starlink-Satelliten. Ebenfalls am Montag brachte eine chinesische Langermarsch 2D vom Startzentrum in Xicheng zwei Erdbeobachtungssatelliten in den Orbit. Am Mittwoch, 1. Oktober, da startete Rocket Lab von der Willaps Flight Facility in Virginia aus eine suborbitale Elektron für einen Hyperschalltest, und zwar mit einer geheimen Nutzlast namens Just In. Und der Wochenabschluss am Freitag, 3. Oktober, ein weiterer Starlink-Start, diesmal von Vandenberg. Apropos Rocket Lab, der japanische Satellitenbetreiber Synspective hat seine Partnerschaft mit Rocket Lab deutlich erweitert. 10 zusätzliche Starts mit der Electron sind nun fest vereinbart. Damit steigt der Gesamtauftrag auf 21 Missionen, der bisher größte Einzelauftrag für Rocket Labs Kleinrakete. Synspective betreibt die Strikes-Radar-Satelliten mit Synthetic Aperture Radar, kurz SAR, liefern sie hochpräzise Erdbeobachtungsdaten unabhängig von Wetter und Tageszeit. Bisher wurden 6 Satelliten erfolgreich mit Electron gestartet. Alle Flüge gingen von dem neuseeländischen Launch Complex 1 aus, auch die neuen Missionen sollen dort stattfinden. Synspective-Chef Motoyuki Arai hebt vor allem die Zuverlässigkeit und Terminpräzision von Rocket Lab hervor. Beides sei entscheidend für den schnellen Ausbau der Konstellation. Für Rocket Lab bedeutet der Auftrag natürlich regelmäßige Starts bis Ende des Jahrzehnts und eine gestärkte Rolle als führender Anbieter im Smallsat-Segment. Letzte Woche habe ich noch gesagt, Firefly muss beim nächsten Start zeigen, ob ihre Alpha-Rakete wirklich zuverlässig fliegen kann. Spoiler, kann sie nicht. Ein geplanter Test des Boosters für den nächsten Alpha-Start endete am Montag in einer exothermen Demontage. Ich glaube, die Formulierung, die benutze ich jetzt öfter. Glück im Unglück, niemand wurde verletzt. Die Sicherheitssysteme, die haben funktioniert. Für das Alpha-Programm ist es natürlich ein herber Rückschlag. Schon im April war ja eine Mission gescheitert, damals die Oberstufe nicht richtig performt. Firefly versprach daraufhin Verbesserungen, ein dickerer Hitzeschild, ein flacheres Flugprofil. Doch der erneute Unfall, der wirft Fragen auf. Die 7. Alpha-Mission, die war ja eigentlich für Lockheed Martin gedacht, die wird jetzt verschoben. Ja, und auch andere Kunden, etwa die NASA oder die Space Force, die dürften jetzt sehr genau hinschauen, ob Firefly die Zuverlässigkeit endlich in den Griff bekommt. Nicht verantwortlich für eine exotherme Demontage, sondern Anfachen des Feuers der Raumfahrtbegeisterung. Genau, dafür stehen die großartigen Senkrechtstarter Schutzengel. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung im deutschsprachigen Raum weiterzutragen, und zwar nicht mit Fackeln und Mistgabeln, sondern mit Begeisterung und Freude, dann findest du unter dem Video den Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Extra bekommst du ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Lass noch schnell auf die Starts der kommenden Woche schauen. Am Montag, da startet eine Falcon 9 von Cape Canaveral, Starlinks. Am Mittwochmorgen folgt der nächste Starlink-Start, dann von Vandenberg. Mittwoch auch, dann aber am Nachmittag will Blue Origin seine suborbitale Rakete New Shepard für die Mission NS-36 von West Texas aus starten. An Bord sind 6 Weltraumtouristen. Ja, und in der Nacht zu Donnerstag startet SpaceX erneut von Cape Canaveral, diesmal mit einer Ladung Kuiper-Satelliten für Amazon. Und der Wochenabschluss voraussichtlich am 10. Oktober, da soll aus China eine Longer March 8A von Wincheng aus starten. Nutzt, das ist mir noch nicht bekannt. Hier noch einmal der Hinweis auf meinen exklusiven NordVPN-Deal plus 4 Bonusmonate, findest du auch in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.